Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Freitag, der 31. Juli. Ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Wie immer, ab 7.07 Uhr werktags haben wir für euch die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde, guten Morgen, Malte. Malte, ich hatte heute Morgen Müsli. Was hast du heute Morgen gefrühstückt?
Ein echtes Frühstück für Champions. Ich orientiere mich nämlich mittlerweile essenstechnisch an Miguel Ángel Jiménez. Der ist schon 56, spielt seit 37 Jahren auf der European Tour Golf und bestreitet aktuell gerade in England sein 707. Turnier auf der Tour. Und so fit wie der mit 56 würde ich auch gerne sein.
Das ist sensationell. Das will ich auch. Aber wie macht er das, beziehungsweise was hat das jetzt mit deinem Frühstück und deinen Ernährungsgewohnheiten zu tun?
Ach, Jiménez, er hat gestern sein Geheimrezept für sein langes Sportlerleben enthüllt und das hatte was mit Nahrungsaufnahme zu tun und besteht eigentlich aus 4 Zutaten.
Olive oil, the espresso, the nice red wine and you know, some cigars too, no?
Na, Tässchen Rotwein und ein Kotzbalken gefällig, das hält fit.
Ist das schon alles? Oh, da bin ich dabei.
Naja gut, da war noch eine Kleinigkeit. Offenbar muss man auch immer eine heiße Kartoffel im Mund haben. So klingt es zumindest immer, wenn Miguel Englisch spricht. Aber Spaß beiseite, es war das hier.
I do what I like to do in my life. And that is the main thing.
Ja, das machen wir da auch. Wir reden in einem Podcast über Sport. Es kann eigentlich nichts Schöneres geben, wie ich finde. Daher machen wir offensichtlich alles richtig. Dazu ein Weinchen und eine gute Zigarette. Prost! Worum geht's denn bei uns heute?
Was passt denn am besten zu Wein, Zigarren, Zigaretten? Natürlich schnelle Autos. Wir schauen auf den Start der DTM in Spa voraus.
Außerdem sprechen wir mit Martin Schwalb, dem Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, über die Vorbereitung seiner Mannschaft auf die neue Handballsaison an einem Corona-Hotspot, also der Wiege eigentlich des europäischen Coronas. Und wir gucken auf die turbulente Geschichte und die tragische Vorgeschichte der Schwimm-WM 2005.
Außerdem berichten wir über eine Tennisspielerin, die sich für die Rechte aller Mütter einsetzt und über eine deutsche Sportlerin, die offenbar das Bauernopfer im russischen Staatsdopingskandal wurde.
Stand jetzt Top-Thema.
An diesem Wochenende startet nun auch die DTM in ihre Saison, in eine ganz besondere Saison, nicht nur weil der Start ja wegen der Corona-Pandemie über 3 Monate nach hinten verschoben werden musste und das Programm entsprechend auch dicht gedrängt sein wird. 18 Rennen an 9 Rennwochenenden in gerade mal 3 Monaten.
Nein, sondern weil es auch die letzte Saison der DTM überhaupt werden könnte. Die Rennserie schlägt sich ja seit Jahren mit vielen Problemen rum und steht zum Ende des Jahres wohl nur noch mit einem Hersteller da. Also Audi zieht sich zum Jahresende jedenfalls zurück und damit bliebe nur noch BMW.
Ja, das ist ein bisschen dünn für eine Rennserie und Ersatz für Audi ist Stand jetzt auch nicht in Sicht. Da bleiben nur ganz wenige Szenarien über, wie es denn weitergehen könnte mit der DTM. Also entweder mit BMW alleine, das ist glaube ich keine wirklich realistische Option, oder aber die Traditionsserie wird komplett abgewickelt. Oder man steigt auf Wagen nach dem sogenannten GT3-Reglement um, denn so sagt auch DTM-Chef Gerhard Berger, das sei wohl das einzig technische Reglement, bei dem viele Hersteller involviert sind und von daher so eine Art ja, letzter Rettungsanker für die DTM.
Naja, Stand jetzt ist es so, dass 13 Hersteller GT3-Rennwagen bauen. Damit ließe sich natürlich eine spannende Rennserie gestalten. Die Wagen sind auch, na, sagen wir mal, ähnlich leistungsstark wie die DTM-Autos, allerdings auch technisch weniger ausgereift, muss man dazu auch sagen. Zudem gibt's viele verschiedene Motor- und Autokonzepte, die unterschiedliche Leistungsstärken haben. Die müssten dann erstmal in einem Reglement und auf ein gemeinsames Level gebracht werden. Also ist alles nicht so einfach.
Das klingt nach viel Arbeit, die da noch verrichtet werden müsste, aber Arbeit, die sich wahrscheinlich lohnen würde, bevor so eine ganze Serie wie die DTM dann einfach stürbe. Wobei sich bei einer DTM mit der GT3-Rennwagen, wenn da gefahren wird, auch die Frage stellt, ob das nicht vielleicht auch zu Lasten der GT-Masters-Serie gehen würde. Also da wären selbst in diesem Fall noch ein paar Fragen zu klären, dass sich da nicht auch noch 2 Rennserien dann auch noch kannibalisieren.
Ja, aber genau das überlassen wir den Experten. Wir bleiben lieber bei unserer aktuellen Saison, schauen auf den Saisonstart in Spa-Francorchamps in Belgien und wir müssen unseren Hörern zum Saisonstart dann jetzt auch mal ein bisschen was sagen. Worauf lässt man sich da ein? Wie viele Rennen sind unterwegs und wie können sie das Ganze verfolgen? Das ist das, was unsere Hörer jetzt wirklich interessiert.
Dann wollen wir euch mal klug machen zu Hause an den Hörgeräten bzw. an den Empfangsgeräten. Stand jetzt sind also noch zwei Marken mit dabei, BMW und Audi, das haben wir gesagt. Und insgesamt fahren 16 Fahrer mit. Die kommen aus 8 Ländern und 4 Fahrer, die kommen auch aus Deutschland. Und einer der 3 Rookies in dieser Saison ist ein alter Bekannter aus der Formel 1, Robert Kubica nämlich. Der gibt sein Debüt in der DTM nach Formel 1 und Rallye. Probiert er jetzt also auch mal Tourenwagenmeisterschaften aus. Kubica, der nimmt offenbar alles mit, was irgendwie geht. Und ein anderer Debütant ist Harrison Newey. Das ist der Sohn von Adrian Newey, dem Designgenie von Red Bull.
Und Vater Newey und Gerhard Berger, die hatten kurz mal ein Telefonat. Und als beide dann aufgelegt haben, hatte der Sohnemann plötzlich ein Cockpit in einem DTM-Wagen. Gut, das ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen verkürzt dargestellt, aber man sieht, Vitamin B, da ist wirklich, also damit ist wirklich einiges drin.
Und regeltechnisch ist auch ein bisschen was neu in diesem Jahr. Die per Knopf zu aktivierende Überholhilfe in den Autos, die kriegt nämlich 30 PS mehr. Und diesen Powerboost, der ja 5 Sekunden lang wirkt, den darf man einmal pro Runde jetzt verwenden. Also insgesamt 24 Mal im Rennen und neuerdings auch einmal pro Runde in der Quali.
Und da darf dreimal pro Runde auch der Heckflügel verstellt werden. Dadurch wird der Luftwiderstand kurzfristig reduziert und das Auto wird in dem Fall dann auch schneller. Das darf übrigens auch im Rennen passieren, denn da haben die Regelhüter jetzt auch das bis dato üblich sogenannte DRS-Fenster gestrichen. Der Abstand zum Vordermann ist damit egal geworden. DRS kann also davon unabhängig eingesetzt werden.
Eine Einschränkung gibt's nur beim Führenden, der darf das nämlich nicht benutzen. Der darf weder auf den Überholknopf drücken, gut, braucht ja auch keinen zu überholen, aber er darf auch das DRS nicht benutzen, um allen anderen davon zu fahren. Und außerdem wurde jetzt noch eingeführt, dass es wieder ein Boxenstopp-Fenster gibt, in dem Stops verpflichtend vorgeschrieben sind. Damit sollen Pokerspiele auf der Strecke verhindert werden.
Außerdem wurde die Teamorder abgeschafft, um einfach mehr sportlichen Wettbewerb auf die Strecke zu bekommen und das zu garantieren. Das verspricht also auch deutlich mehr Action auf der Bahn. Also müssen wir mal gucken. Theoretisch zumindest, ob das praktisch dann auch so umgesetzt wird, das werden wir sehen. Am Wochenende bei den ersten beiden Rennen in Spa, eins am Samstag und eins gibt's am Sonntag.
Stand jetzt aktuell.
Und wir gucken zum Handball, genauer gesagt zu den Rhein-Neckar-Löwen. Die sind letzte Woche ja ins Training eingestiegen, hatten vorgestern Abend unter strengen Hygieneauflagen ihre Saisoneröffnung unter freiem Himmel mit Fans. Und jetzt geht's für die Löwen ins Trainingslager, in ein auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutendes Trainingslager. Das war auch Gesprächsthema unseres Reporters Rolf Bernardi mit Löwentrainer Martin Schwalb.
Anfang August habt ihr noch ein Trainingslager vor, ein interessantes Trainingslager. Nicht das Trainingslager an sich ist interessant, sondern der Austragungsort.
Ja, wir freuen uns, nach Ischgl gehen zu können. Ischgl ist von der Lage her, von allem her perfekt. Denn wenn ich ganz kurz mal daran erinnern darf, ich glaube, jetzt am Wochenende wird es hier sehr, sehr heiß. Das ist natürlich nicht so besonders gut, um Leistungssport zu betreiben. In Ischgl haben wir da ganz andere Voraussetzungen. Da sollen es so um die 23 Grad werden, maximal. Das ist natürlich dann perfekt. Da können wir gut arbeiten, können gut was machen. Und Ischgl hatte natürlich mit der Corona-Krise zu kämpfen, aber das ist auch Geschichte. Und wir versuchen da auch ein bisschen unseren Anteil dran zu geben, dass es wieder ein Stück weit zur Normalität zurückgeht.
Was der Löwentrainer da allerdings nicht sagte, ist, dass Ischgl sein bevorzugtes Urlaubsziel ist. Der geht schon seit vielen, vielen Jahren privat nach Ischgl zum Skifahren und da hat er die ein oder andere Beziehung und sicherlich hat der ein oder andere auch gute Konditionen gemacht. Das kann man an dieser Stück, das ist auch ein Stück weit Normalität für ihn, dahin hinzukommen, wo er sowieso ganz gerne ist. Da profitieren dann beide Seiten davon. Aber bis es wirklich normal ist, da wird es wohl noch eine ganze Zeit lang dauern und das betrifft natürlich auch dann den Handballsport. Das Drumherum, aber eben auch die tägliche Arbeit der Spieler im Training und wie das unter Corona-Bedingungen abläuft, das hat Rolf Bernardi auch Patrick Krötzky gefragt.
Wie haben sich die interessierten Handballfans denn so ein Training vorzustellen? Ist auch schon das, der Kampf 1 gegen 1, Mann gegen Mann, Angriff, Abwehr, läuft das auch schon?
Ja, klar. Also es geht weniger darum, dass es nicht das richtige Handball ist, sondern eher darum, dass es halt ein paar Einheiten weniger die Woche sind und dann schon ein bisschen mehr darauf geschaut wird, dass normale Vorbereitung haben wir vielleicht 5-6 Wochen und dann ist es eben so, dass ganz wenig Zeit da ist und dass jede Einheit sehr gut genutzt werden muss und jetzt haben wir einfach 10 Wochen und können das alles nacheinander aufbauen. Man muss sich vorstellen, wir konnten ja die ganze Zeit natürlich Ausdauertraining machen, aber dieses Handballspezifische in der Halle zu sein, Abstoppbewegungen zu haben, das hatten wir im Prinzip seit Ende März nicht mehr in einem Spiel und seit Anfang Mai nicht mehr in einem Training. Und das macht sich schon bemerkbar und darum muss man ein bisschen weniger intensiv an die ganze Sache ran.
Und welche Schwerpunkte legt Trainer Martin Schwalb jetzt in den Einheiten, zum Beispiel auch in den Einheiten, die dann in Ischgl eben auf dem Programm stehen werden? Denn dort wird ja nicht nur Teambuilding betrieben, sondern die Mannschaft soll ja auch körperlich und spielerisch in Schuss kommen.
Wir fangen jetzt an und versuchen natürlich ein gemeinsames Angriffskonzept zu erstellen, in dem sich auch die Mannschaft wohlfühlt. Weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass der Trainer sich wohlfühlt, sondern die Mannschaft muss ein gewisses Konzept haben, hinter dem sie auch stehen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, noch ein paar Angriffssachen zu entwickeln, die uns einfach helfen, uns gemeinsam zu bewegen und gemeinsam eine Torgefahr auszustrahlen. Und dann geht es natürlich weiter, dass ich schon immer ein Fan des schnellen Handballs war, über Gegenstöße, erste, zweite Welle, richtig mit Dampf nach vorne. Weil da braucht man natürlich auch eine individuelle Klasse, über die wir auch verfügen, die da die richtigen Entscheidungen fällen können. Und ich hoffe, dass wir da einen guten Weg finden.
Und beim Finden und dann auch Beschreiten dieses Weges wird ein Rhein-Neckar-Löwe-Neuzugang, Lukas Nilsson, sicher eine große Hilfe sein. Nilsson ist 23 Jahre alt, schwedischer Nationalspieler, spielte bisher im Rückraum beim THW Kiel. Was verspricht sich Schwalb davon?
Er ist einfach ein guter Kerl, er freut sich unglaublich auf diese Aufgabe bei uns. Und er ist natürlich ein Spielertyp, der uns noch gefehlt hat. Er ist jemand, der auch in der Lage ist, mal für die viel zitierten, einfachen Tore zu sorgen aus dem Rückraum. Einfach mal, dass die Mannschaft nicht so viel Aufwand betreiben muss für ein Tor. Denn manchmal klappt es ja im Angriffsspiel auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und da ist er so ein Spieler, der das mal zu unserem Positiven dann auflösen kann, solche schwierigen Situationen. Und da freue ich mich sehr, dass er bei uns ist.
Die Vorfreude auf das Trainingslager ist bei Martin Schwalb groß. Die auf die neuen Spieler, aber auch auf die neue Saison natürlich ebenso. Und was soll diese neue Saison dann den Löwen bringen? Also natürlich nur, wenn alles halbwegs geordnet und normal ablaufen wird.
Das ist genau der Punkt. Keiner weiß es ganz genau. Aber man muss ja den Tatsachen schon ins Auge schauen und sagen, dass wir ja in der letzten Saison dann durch den Quotienten noch auf Platz 5 gerutscht sind. Vorher die ganze Saison über zwischen 6 und 7 so ein bisschen rumgemacht haben. Also da sollte man jetzt mit so arg großen Prognosen ganz weit nach vorne ein bisschen vorsichtig sein. Aber was so meine persönliche Meinung ist, dass wir natürlich versuchen, von den Mannschaften, die vor uns waren, den einen oder anderen hinter uns zu lassen. Ja, also wir wollen es natürlich in der Tabelle verbessern. Wie weit es dann nach vorne geht, das ist natürlich auch abhängig von, haben wir Langzeitverletzte, haben wir irgendwelche anderen Probleme oder wie sich die Saison dann darstellt.
Also abhängig von den typischen Unwägbarkeiten, die jede Saison mit sich bringen kann. Von daher gibt es also auch in der Corona-Saison im Handball zumindest einen kleinen Hauch von, nennen wir es ruhig, Normalität.
Bis zum Saisonstart dauert es jetzt ja noch etwas, 2 Monate, um genau zu sein. Dann startet die HBL wieder. Vorher geht's ja auch schon europäisch zur Sache für die Löwen. Bis Mitte September sollen und müssen sie dafür dann eingespielt sein. Und dafür geht's am Wochenende nun eben nach Ischgl. Handball und alles, was dazu gehört, könnt ihr bei uns auf meinem Sportpodcast, aber nicht nur bei uns hier bei Stand jetzt in Zukunft verfolgen, sondern selbstverständlich auch wie in der letzten Saison auch bei Anwurf, dem Handball-Podcast hier auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Es gibt sie noch, per Handschlag besiegelte Verabredungen, an die sich dann auch beide Seiten tatsächlich halten, obwohl nichts schriftlich fixiert wurde, sogar im Fußballbusiness. Und wir finden das top. So läuft's nämlich Stand jetzt zum Beispiel zwischen Thorsten Frings und dem SV Meppen. Denn da hat es zeitlich bisher offenbar noch nicht gepasst, dass dieser ausgehandelte Arbeitsvertrag zwischen beiden auch unterschrieben wurde. Und trotzdem arbeitet Frings schon auf Hochtouren. Er bereitet sein Team auf die neue Saison in der dritten Liga vor und hat im Kicker gesagt, wenn ich was zusage oder verspreche, dann halte ich es auch ein und das gilt auch für den SV Meppen. Handschlagvertrag unter Männern, das zählt was.
Unser Flop des Tages ist das miese Spiel um Ex-Biathletin Efi Sachenbacher-Stiele. Die ist mittlerweile 39, aber schon seit den Olympischen Spielen in Sochi 2014 nicht mehr aktiv. Sie wurde positiv auf Methylhexanamin getestet, damit wegen Dopings bestraft und dann auch gesperrt. Das Mittel soll zur Verbesserung der Sauerstoffkapazität bei harten Belastungen dienen. Sachenbacher-Stiele erklärte, dieser positive Test, das sei durch verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel passiert, ihres persönlichen Ernährungsberaters. Jetzt kommt allerdings heraus, dass die Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin offenbar ein Bauernopfer des russischen Dopings wurde. Der damalige Laborchef Grigori Rodchenko schreibt in seinem Buch The Rodchenko Affair, er habe Sachenbacher-Stiele nur gemeldet, weil es bis dahin keinen positiven Fall gegeben hätte. Wenn ich bereits 5 echte Verstöße protokolliert hätte, hätte ich sie vielleicht nicht angezeigt, denn ihr Dopingtest hatte normalerweise nicht eine Sperre nach sich gezogen. Sie hatte eine geringe Menge Methylhexanamin im Urin. Diese Stimulanzmittel tauchen normalerweise aber eher in höheren Konzentrationen auf. Sachenbacher-Stiele sagte in der Augsburger Allgemeinen, die Erleichterung überwiegt, dass ich auch von dieser Seite ins richtige Licht gerückt werde. Dennoch, so zerstört man eine Karriere.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert die ehemalige Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste ihren 31. Geburtstag. Happy Birthday, Viktoria Azarenka, die einst auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere mal sagte, es gibt nicht einen geraden Weg, um so etwas zu erreichen. Es geht immer rauf und runter und heute bin ich ganz oben. Ein Satz, der realistisch und prophetisch zugleich war.
Mit 14 hatte Azarenka die Heimat verlassen, hatte sich auf Marbella und später in den USA auf ihre Tenniskarriere vorbereitet. Schon als Juniorin räumte die mächtig ab. Sie gewann im Einzel zum Beispiel die Australian Open, die US Open und war ITF-Weltmeisterin der Juniorinnen. Im Doppel gewann sie zunächst das Jugendturnier in Wimbledon und in Roland Garros.
In 2007 war sie bereits in die Top 50 bei den Erwachsenen, gehörte ab 2009 dann zur Top 10, als sie auch ihren ersten WTA-Titel in Brisbane gewann. 2011 stand sie dann schon unter den Top 3 und wurde 2012 dann auch die Nummer 1 und gewann danach zweimal in Folge die Australian Open. Ehrgeiz, Talent und druckvolles Spiel von der Grundlinie, das war das, was sie ausgezeichnet hat.
Doch auf dem Höhepunkt folgte 2014 der verletzungsbedingt tiefe Fall. 5 Monate legte sie eine Fußverletzung auf Eis und brauchte danach lange, um die alte Form wiederzufinden. 2016 schaffte sie es dann zurück, auch wieder unter die Top 5, doch dann wurde sie schwanger und setzte erneut aus.
Ihr weiterer Karriereverlauf wurde dann von langen Sorgerechtsstreitigkeiten um ihren Sohn gebremst, denn bis zur Klärung des Streits war ihrem Sohn die Ausreise aus Kalifornien untersagt worden. Daher legte Azarenka die Karriere zunächst wieder etwas auf Eis und schaffte es seitdem auch nicht wieder zu alter Stärke zurück.
Ja, das lag auch daran, dass sie in der Babypause viele Weltranglistenpunkte verloren hatte und sie nach der Rückkehr nicht durch ein Protected Ranking, zum Beispiel wie nach einer Verletzung, langsam wieder in den Tenniszirkus integriert wurde. Azarenka setzte sich nach ihrer Rückkehr dafür ein, das zu ändern, junge Mütter einen besseren Schutz auf der Tour zu bieten.
Das machte sie unter anderem zusammen mit Serena Williams und Venus Williams und hatte Erfolg. Mittlerweile können Spielerinnen nämlich nach einer Babypause bei 12 Turnieren ihrer Wahl gemäß ihrer Platzierung vor der Pause antreten. Das gilt dann für 3 Jahre und sie müssen dabei in der ersten Runde vor allem dann auch nicht gegen gesetzte Spielerinnen antreten. Das ist schon ein großer Vorteil.
Dem Spiegel sagte Azarenka kürzlich, es soll mein Vermächtnis sein, dass ich dafür kämpfe, dass Frauen sich wohler fühlen. Mutterschaft und Spitzensport. Das eine muss das andere nicht ausschließen. Tolle Sache. Und daher ganz herzlichen Glückwunsch zum 31. Viktoria Azarenka. Und einen Wunsch habe ich ganz persönlich. Guck mich bitte nie wieder so böse an wie beim Fed Cup gegen unsere deutschen Frauen. Die ist nämlich gar nicht so böse, wie sie immer tut. Sie ist hochs konzentriert und kann auch mal lachen. Beim Frühstück hat sie das dann getan, aber sie guckt sonst immer ganz, ganz verbittert. Hat sie gar nicht nötig.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 15 Jahren gingen in Montreal die 11. Schwimmweltmeisterschaften zu Ende. Das alleine ist jetzt noch nicht unbedingt so besonders, dass es ein zu begehender Jahrestag wäre. Aber die Umstände, unter denen diese Schwimm-WM damals in Montreal zustande gekommen waren, die waren dann doch schon besonders.
Doch nun zu Beginn des Jahres 2005 hat es große Differenzen um den Austragungsort gegeben, denn dem Veranstalter in Montreal fehlten plötzlich 13 Millionen Euro. Der Weltverband FINA entzog daraufhin Montreal die WM und suchte nach alternativen Kandidaten für die Austragung.
Athen, Berlin und auch Moskau hatten auch durchaus Interesse bekundet einzuspringen, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Der Chef des Organisationskomitees in Montreal, der nahm sich das Leben. Er war in den Medien wegen dieser Finanzlücke scharf kritisiert worden und es war gefordert worden, dass er sich im kanadischen Unterhaus für den Verbleib von staatlichen Unterstützungen für die WM-Ausrichtung verantworten müsse.
Ja, der Druck war offenbar zu groß. Der Mann nimmt sich das Leben und letztlich wurde die WM dann trotzdem in Montreal ausgetragen. Und für die USA wurden es sehr erfolgreiche Spiele. 39 Medaillen insgesamt, 17 davon Goldmedaillen, gingen an die Vereinigten Staaten. Zweitbeste Nation waren die Australier mit 25 Medaillen und 13 Mal Gold.
Deutschland belegte im Medaillenspiegel mit immerhin 13 Medaillen Platz 7. Marc Warnecke über 50 Meter Brust und Thomas Lurz im Freiwasser über 5 Kilometer, die holten die beiden deutschen WM-Titel 2005.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
DTM wird in Spa gefahren, Formel 1 in Silverstone und das Rennen dort wird auch die Diskussion am Wochenende bestimmen, denn gestern Abend, da wurde ja noch bekannt, dass Sergio Perez, Fahrer bei Racing Point, positiv auf Covid-19 getestet wurde. Er ist damit der erste Corona-Fall in der Formel 1 seit Restart und das bedeutet für Perez natürlich das Aus für das Rennen. Das ist zum einen nicht gut, weil er am Mittwoch noch Kontakt zu Teammitgliedern hatte, die ebenfalls getestet und isoliert wurden. Ergebnisse liegen Stand jetzt noch nicht vor. Zum anderen ist es auch nicht gut, weil Silverstone, Racing Point und damit auch Perez als Strecke durchaus gelegen hätte. Da wäre vielleicht sogar ein Podiumsplatz drin gewesen. Wir wünschen auf jeden Fall Sergio Perez erstmal schnelle und gute Besserung. Racing Point braucht jetzt aber einen Ersatzfahrer. Ein Kandidat könnte sogar Nico Hülkenberg sein, wird gemunkelt. Der ist bis 2016 im Vorgängerteam Force India gefahren, deshalb diese Connections. Da wird sicherlich heute dann eine Entscheidung fallen. Und Fußball wird natürlich auch gespielt und dabei gibt es sogar Highlights, nämlich Titelentscheidungen. Heute Abend gibt es das Finale im Ligapokal in Frankreich zwischen PSG und Lyon. Da geht es um den Titel und die Beantwortung der Frage, knackt Thomas Tuchel das Triple?
Und morgen steigt zudem im Wembley-Stadion das englische Pokalfinale zwischen Arsenal und Chelsea. Für Chelsea wäre es der 9. Pokalsieg in der Vereinshistorie. Für Rekordpokalsieger Arsenal wäre es der 14. FA Cup und würde den Gunners am Ende einer insgesamt ja eher enttäuschenden Saison doch noch die Qualifikation für die Europa League einbringen.
Außerdem wird Snooker im Crucible in Sheffield gespielt. Die WM beginnt heute und geht bis zum 16. August. Das sind so die Highlights eines insgesamt doch recht ereignisreichen Sportwochenendes.
An dem nicht zu vergessen ja auch im Golf wichtige Entscheidungen fallen, allen voran die beim WGC FedEx St. Jude Invitational.
So, und wieder ein Tag, eine Woche, sogar einen Monat haben wir jetzt rumgekriegt, denn das war's für heute mit Stand jetzt hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlich-verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid.
Und wenn ihr richtig protzen wollt, dann bringt bitte diese Titelbezeichnung störungsfrei raus, so wie Malte Asmus das jetzt macht. Wo spielen die noch Golf?
Die spielen bei der WGC FedEx St. Jude Invitational in Memphis.
Siehste? Du kannst es. Also, ich habe hier 5-mal ansetzen müssen, dass ich es wirklich richtig gekonnt habe. Aber du, bei dir kommt das, sag's nochmal, für unsere Hörer an der Kaffeemaschine, die machen richtig einen auf dicke Hose.
WGC FedEx St. Jude Invitational.
Sister, so kann's gehen. Mit diesem Zungenbrecher entlassen wir euch ins Wochenende. Schönen Freitag, schönes Wochenende wünschen wir euch allen. Und wenn's gerade passt, dann abonniert uns gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns natürlich auch bewerten, uns Sterne geben und schreibt uns auch gerne. Wir freuen uns. Stand jetzt auf eure Gedanken. Mehr Podcasts aus der Welt des Sports natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de.
Hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag in alter Frische. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und wir üben jetzt noch ein bisschen. WGC FedEx St. Jude Invitational. WGC FedEx St. Jude Invitational.
WGC FedEx St. Jude Invitational. WGC FedEx St. Jude Invitational. So geht's, ja?
Ja, siehst du, geht doch.
Komm, Käppchen.
Frag das Motor nochmal ab.
Sehr gerne.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.